Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Lichtenecker Leseliste. Ich bin Susanne Lichtenecker, Geschäftsführerin des Lichtenecker Labs und ich darf heute wieder mit einem Gast eine Lektüre besprechen, die uns beruflich inspiriert. Heute zu Gast ist meine Kollegin, die ihr schon kennt, die Maja Dieker. Sie ist bei uns zuständig für Speculative Design und wir führen unsere Serie fort, die ihr hoffentlich schon kennt, nämlich wir erzählen euch über einzelne Kapitel vom Technikfolgenabschätzungsbericht für das österreichische Parlament.
Die Lichtenecker Leseliste.
Hallo Maja.
Hallo.
Schön, dass du wieder da bist.
Ja, es freut mich.
Wir haben wieder endlich wieder mal die Zeit, weil wir einen internen Gast zu haben, nämlich dich wieder, und unsere Folge weiterzuführen, der Technikfolgenabschätzung. Und in der Vorbereitung habe ich mir gedacht, ach, mir fehlt da fast schon so ein bisschen jedes, das Kapitel immer durchzuarbeiten und was bedeutet das, was steht da genau drinnen, und ich bin immer wieder überrascht, welche interessanten Themen sich dahinter tatsächlich verstecken oder die da überhaupt aufgeführt sind.
Voll.
Wir haben heute zwei Themen, die mehr oder weniger parallel laufen. Deins ist ein bisschen das Gegenstück zu meinem. vielleicht magst du gleich anfangen.
Sehr gerne. Ich habe ein Internet-Thema dabei, das heißt beide. Und bei mir geht es diesmal, der Titel ist Einmal im Netz, immer im Netz, Technologien digitalen Vergessens. Und das finde ich ganz spannend, weil damit ich mich auch, also seitdem ich das Bewusstsein dafür habe, sehr damit beschäftigt, dass eben sobald du etwas ins Internet stellst, ist es halt dort für immer. Und das ist ja mit der Datenschutzverordnung ist es ja auch in das Bewusstsein von vielen wiedergekommen. In diesem kurzen Bericht darüber, in diesem beschäftigen sie sich auch, wie man eben damit umgeht und was für Optionen es schon gibt für Technologien und hauptsächlich eigentlich auch, was dann in der Zukunft, also eigentlich steht die große Frage dahinter, wie das in der Zukunft wirklich gehandhabt wird. Also worum es da jetzt wirklich geht, ist ja das digitale Vergessen, sozusagen einen digitalen Radiergummi besitzen zu können. Das heißt, dass du nicht alles, was du im Internet teilst, dass es dort für immer bleibt und für immer irgendwo ist, wo du es nicht runterlöschen kannst. Genau, und sie kritisieren auch, dass das eben noch nicht so funktioniert, dass es keine richtigen Konzepte dafür gibt, das Problem auch langfristig und ganzheitlich zu lösen. Weil das Internet ist halt, es ist sozusagen ein Kurzzeitgedächtnis, das wir mit dem Internet haben. Das heißt, alles verfliegt ziemlich schnell und es hat nicht so lang Relevanz. Aber im Hintergrund ist es halt, das Langzeitgedächtnis vom Internet ist halt für immer da. Das heißt, auch wenn du es vielleicht nicht siehst, irgendwo ist es noch immer versteckt, gespeichert. Und es wird halt auch immer schwieriger, einen Überblick zu haben mit all den Daten, die wir halt durch jede App hintergründig auch teilen. Also was wir auch früher nicht, was so nicht bewusst war uns so sehr, aber spätestens seit Cambridge Analytica, dem Skandal, wissen wir, dass alles, was wir verwenden, wie auch Facebook und andere Apps, halt viel mehr Daten von uns speichern, als wir eigentlich so aktiv hergeben. Und dass diese Daten eben auch verwendet werden und auch halt daraus Rückschlüsse über uns gezogen werden können. Und es fehlt halt auch an eigentlich an Nutzungsalternativen, dass man halt sagt, okay, ich verwende jetzt nicht Facebook, aber ich verwende irgendwas anderes, was genau die gleichen Sachen mir geben kann, also die gleiche Dienstleistung, aber halt nicht meine Daten verwendet, ist halt nicht wirklich vorhanden.
Die Frage ist, kann dieselbe Dienstleistung geboten werden ohne die Daten?
Ja.
Das ist halt, glaube ich, eine große Herausforderung. Ja.
Vor allem auch, ohne dass du dafür bezahlen musst. Das ist nämlich auch ein Thema, das sie dann auch später in dem Kapitel erwähnen, dass es gibt zwar Lösungen, teilweise, die sich halt technologische Lösungen, die ich zum Beispiel unsichtbar machen im Internet oder die aufzeigen, wie, wo deine Daten gerade verwendet werden und wofür, und dir dann Alternativen geben, wie du das halt entweder denen sagen kannst, dass sie das nicht machen sollen, oder dementsprechend dir sagen, wie du das halt umgehen kannst. Oder alle möglichen Plugins, die dich halt eben, die zum Beispiel Cookies ausschalten oder JavaScript ausschalten und deinen Browserverlauf eben nicht mehr speichern und dem gleichen, und die richtigen nützlichen, die kosten halt meistens was. Und dann ist halt die Frage, ob das dann irgendwann nur noch die eine Elite sozusagen verwenden werden kann, und die, die sich nicht leisten können, halt trotzdem ihre Daten hergeben werden müssen.
Mich hat dieses Kapitel total daran erinnert an die Podcast-Folge, die wir schon hatten, zu dem Buch Zero von Mark Ellsberg, weil es da ja auch darum geht, dass quasi, was wird über uns alles gesammelt und was ist alles da und wie ist das in einer Welt, in der der Zugriff darauf so selbstverständlich ist, wie ist es darin zu leben, und gerade in diesem Übergang, in dieser Übergangszeit, wo es noch Menschen gibt, die das noch nicht so gewohnt sind, dass eben Daten überall verfügbar sind. Das ist ein Konflikt zwischen Journalistin und ihrer Tochter auch. Ja, die Tochter, die halt da schon total drinnen steckt, die Journalistin, die noch von der alten Garde sozusagen ist und dann aber trotzdem sich damit beschäftigen muss. Also das, erstens das, und zweitens ist es halt dann auch so, wer verfügt eigentlich über die Daten? Ja, es sind meine Daten, aber eigentlich die Kohle damit machen wiederum die anderen. Ich bezahle zwar dafür, aber ich bezahle dafür, um wiederum anderen zu ermöglichen, mit dem, was ich hergebe, Geld zu machen. Ja? Und wie ich das Kapitel gelesen habe, habe ich mir gleich angeschaut, digitaler Fußabdruck, was gibt es eigentlich für Tools, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten dazu? Und wie du sagst, ja, da gibt es einige Dinge, die man erstens tun kann, einfach so, Dinge, die man kaufen kann. Und ich habe mir dann eben auch diesen, kennt man eh, ja, also ich habe das vor einiger Zeit, eigentlich sollte man es fast regelmäßiger machen, aber ich habe es halt eben schon lange nicht mehr gemacht und habe mir angeschaut, was halt Google so über mich weiß, und die zeigen das ja eh her, ja. Nur da ist genau das Gleiche, wo ich mir gedacht habe, das steht auch dabei, ja, du kannst es editieren, kannst es rauslöschen, was auch immer, ja. Wobei, was lösche ich da, wo lösche ich, und wie lösche ich es wirklich? Ja, das ist auch immer die Frage. Und habe mir dann gedacht, ja, aber warum kann ich nicht entscheiden, wer diese Info kriegt? Und ich sage, ja, okay, Google, du kriegst meine Daten und ich kriege dafür dein Service, gerne. Wir wissen aber gleichzeitig, dass du mit Hilfe meiner Daten eigentlich ungleich viel mehr Geld verdienst, als was ich an deinem Service tatsächlich profitiere. Lass uns doch einen Deal machen, ja. Ich suche mir aus, wer die Daten von mir bekommt, und du bist da transparent. Mein Google schreibt dazu, deine Daten werden nicht weitergegeben und so weiter. Ja, natürlich eh anonymisiert, ist mir schon klar. Aber warum muss es so sein? Ja? Warum kann ich nicht irgendwie sagen, ja, sie sind anonymisiert, trotzdem werde ich in einen Datenpool dazu geschmissen, und sobald der verwendet wird, darf er nur mein Datenpool dazukommen, wenn ich sage, ja, das ist ein Unternehmen, das mich interessiert, oder dass ich sage, das ist in Ordnung. Und entsprechend darf dieses Unternehmen das nutzen, und dann kriege ich aber auch was dafür. Aber ich meine, extrem komplexe Geschäftsmodelle, die dann dahinter sind, aber das wäre halt auch so ein bisschen in Richtung, wer kann sich's dann leisten, aber so ist es, ich bezahle zwar mit meinen Daten, aber ich verdiene nichts mit meinen Daten. Ich kriege nur gratis Nutzung, und das ist irgendwie ein fauler Deal.
Ja, und du weißt auch eben auch nicht wirklich, was mit deinen, also du kannst nicht entscheiden, was mit deinen Daten wirklich passiert. Also du kannst vielleicht, heute weißt du, dass das und das gemacht wird, dass diese Firmen deine Daten noch bekommen, ein extra. Aber morgen haben sie vielleicht irgendeinen anderen Deal mit einer anderen Firma, und es wird anders verwendet. Ja. Und aber ich finde, als Beispiel dafür, dass wo das schon so angewendet wird, das erzähle ich sehr gerne, ist, in Estland wird das nämlich mit den DNA-Daten zurzeit so, also die haben ein Programm, wo sie für ihre Bürger, lassen sie ihre DNA-Daten eben auslesen, damit du eben mehr Informationen über deine Gesundheit und deine Genetik hast. Und das ist eben vom Staat finanziert. Aber was mit deinen Daten dann passiert, die du da eben sozusagen auch dem Staat gibst, kannst du aber selber entscheiden. Das heißt, du hast dann eben sozusagen ein Programm offen, ein Portal, wo du entscheiden kannst, okay, für diese Forschung möchte ich, dass meine Daten auch verwendet werden können. Aber bei dieser, die gefällt mir nicht, da will ich nicht dabei sein. Mhm. Und das ist, finde ich, ein sehr toller Deal. Das wird eigentlich, genau so können sie eigentlich auch mit dem Internet, also die ganzen Daten, die wir im Internet haben, funktionieren.
Wobei ich es da bei der Forschung wieder sehr interessant finde, weil was darf das bestimmt dann, ich meine, es ist fast die Demokratisierung der Forschung, weil ich dann nicht genügend Daten habe, darf ich in diese Richtung gar nicht forschen. Dann ist wieder die Frage, wie klug ist die Masse?
Ja.
Machen sich neue Felder auf, die sehr interessant sind. Aber gerade beim im staatlichen Bereich, im kommerzialisierten Bereich, ja, absoluter Ansatz dafür.
Andererseits kann man dann ja wieder, so wie es bis jetzt ist, sich Daten hinzukaufen, also ja. Testpersonen bezahlen.
Weil das natürlich Technik, Abfolgen, Abschätzung, um Foresight, Bericht, um Monitoring und was ich wieder, das ist ein ewig lange Titel ist,
ja.
Fürs österreichische Parlament. Da fand ich eigentlich, dass ein Ansatzpunkt, ich meine, das ist natürlich, das würde viel zu weit gehen, wenn diese Autoren sowas reinschreiben würden, aber das österreichische Parlament kann sich natürlich auf theoretischer Ebene damit beschäftigen, aber sie sind ja dazu da, auch Regulatorin oder das Regulatorium dafür zu sein. Ja. Und da wäre es im Zuge der DSGVO auch sehr spannend zu sagen, ja, in der Theorie oder eigentlich auch in der Praxis jetzt, müssen ja Unternehmen mir eigentlich immer sagen, welche Daten sie über mich haben. Und wenn der Staat sagt, okay, das ist das neue Regulatorium, warum bietet der Staat nicht ein Tool dafür an, dass du sagst, hey, hier ist die zentrale Abrufstelle für alle deine Daten, die bei dir in Unternehmen über dich herumfließen, ja? Und hier kannst du sie anschauen. Das heißt, du musst quasi melden, welche Daten hast du? Aber gleichzeitig, schon alleine beim Aussprechen wird mir klar, dass natürlich dann der Staat all die Daten hat, ja. Und das wollen wir auch nicht. Ja? Das heißt, wie kann eine unabhängige Plattform ausschauen? Da kommt dann wieder Blockchain natürlich gleich einmal in den Kopf. Und ja, da wird es noch sehr interessant, wie man so ein dezentrales, aber gleichzeitig einfaches Tool schafft, wo man einen Überblick gewinnt und wo man selber entscheiden kann, wie man mit den Daten umgeht.
Ja, das ist auch die große Frage, wie das genau funktioniert wird, weil eben diese technologischen Mittel noch nicht so weit entwickelt sind und zumindest nicht in diese Richtung, wie wir sie bräuchten für dieses Thema, sind sie halt noch nicht so weit entwickelt, dass das eben genauso funktionieren kann, dass es anonym ist und dass nicht dann noch wieder jemand noch mehr Daten von dir auslesen kann.
Ist auch ein spannendes Thema in Bezug, was wir beim letzten Meetup, Lichtenecker Meetup hatten.
Stimmt.
Um gleich Werbung zu machen für unsere Lichtenecker Meetups, die regelmäßig stattfinden und über die ihr euch über meetup.com informieren könnt.
Genau, das nächste ist am 24.04.
Na, schau, da haben wir auch schon den Termin und da könnt ihr euch gerne anmelden und vorbeikommen. Gibt es Vorträge von uns, aber auch von externen Leuten zu Themen, die uns gerade beschäftigen.
Genau.
Oder auch die Menschen beschäftigen, die zu uns kommen anscheinend. Und da gab es einen Vortrag zu
digitalen
Nachlass, genau. Und zum digitalen Nachlass gehören ja auch eigentlich die Daten.
Genau.
Und darüber gibt es einige Tools, die schon ein bisschen in die Richtung gehen, auch Facebook, die zu Angehörigen dann...
Ja, die dazu gezwungen wurden, so etwas zu machen.
Genau, richtig. aber auch die Frage ist, wer regelt das, welche Daten, wenn jemand gestorben ist, über denjenigen noch verfügbar sind und...
Wer hat die Rechte?
Wer hat die Rechte darauf und wer erbt sie? Ja.
Ja.
Und das ist eigentlich ein noch sehr völlig offener Bereich und das war auch ein sehr spannender Vortrag. Ich denke, dass man hier noch sehr viel weiterdenken kann. Okay, fließender Übergang zu meinem Thema, weil das sind aus diesen überall gespeicherten Daten, die wir da haben, lässt sich ja auch einiges machen. Mhm. Einiges machen, das vielleicht nicht so in unserem Sinne ist, nämlich Deepfakes. als ein Kapitel. Und das ist an sich eine immer präsentere Geschichte, weil man sich erinnert, dass es ja auch einige Promis schon gab, die mit Deepfakes zu tun hatten, also Videos und überhaupt Material, Video, Bildmaterial etc., das so gut gefälscht ist, dass du nicht mehr erkennen kannst, dass das die Person tatsächlich nicht ist. Ja. Also es gibt ein Video mit Obama, so ich glaube der Titel ist irgendwie so You Never Guess What Obama Said. Und da sagt er halt nicht sehr typisch Obama-mäßige Dinge. Und du würdest das nicht erkennen, weil die AI dahinter einfach so gut gelernt hat, ihn nachzustellen und zu visualisieren, aber auch die Stimme. Und da reichen auch wenige Minuten an Material, interessanterweise, dass diese Maschine das so lernt. Also Deepfake kommt eben aus der Zusammensetzung von Deep Learning, also Machine Learning, und Fake, klarerweise. Und funktioniert auch in diese Richtung, dass es einen Generator gibt, das heißt einen Diskriminator, und die zwei Systeme versuchen halt voneinander zu lernen. Der Generator generiert dauernd eine neue Version der Kopie, und der Diskriminator versucht dauernd zu falsifizieren, na, das ist nicht echt, na, das ist nicht echt. Und dann lernt der Generator so, ist noch immer nicht echt, dann muss ich noch da und da und da üben. Und der Diskriminator sagt, bis halt der Diskriminator sagt, okay, das scheint, ich kann nichts finden, dann sagt der Generator, passt, ist echt genug. Und
Trial and Error, ganz richtig.
Genau, Trial and Error, richtiges Lernen, ja. Und hat natürlich extreme Auswirkungen, wenn wir uns vorstellen, wenn Politiker so dargestellt werden mit Aussagen, die zum Beispiel Kriegserklärungen, also ich möchte mir nicht vorstellen, Kim Jong-un und Trump Deepfakes, da haben wir den nächsten atomaren Weltkrieg da. Ja. Also es ist wirklich eine Sache der nationalen und internationalen Sicherheit, definitiv. Ja. Und das Ding ist, was sie halt das Problem in dem Bericht schreiben, ist, dass das halt sehr schnell geht. Ja. Und dass die Meinung, also es auf Unruhen entstehen halt sehr schnell, weil so schnell kannst du es gar nicht widerlegen, ist schon das 10.000 Mal oder noch viel mehr, 10.000 Mal ist weit untertrieben geteilt ist und das dann quasi schon zu gewissen Paniken führen kann. Sprich, echt sehr, sehr wichtiges Thema. Aber es natürlich auch für Marktmanipulationen, wenn CEOs, börsennotierte CEOs mit irgendwelchen Aussagen gefaked werden, ja, dann kann das Märkte beeinflussen. Rufschädigung, Erpressung etc., aber natürlich auch die psychologische Komponente. Wem vertraue ich dann noch? Was vertraue ich dann noch? Ja, das ist halt nicht ganz ohne. Gleichzeitig ist auch gerade so ein bisschen ein Wettlauf, wie immer. Also generell dieses Nachrichtenfälschung ist ja eigentlich nichts Neues. Es ist, seitdem es Nachrichten gibt, versucht man diese zu manipulieren. Auch in die eine oder andere Richtung, Geheimdienste und so weiter. Aber auch Richtung Propaganda, wie wir sie auch kennen aus dem Zweiten Weltkrieg. Dennoch gibt es natürlich auch eine Gegenseite, die das versucht aufzudecken. Ja? Und in dem Fall ist es so, dass es auch Algorithmen gibt, die versuchen, das wiederum zu erkennen. Und eins der Themen ist, wie man es erkennt, zum Beispiel, dass diese künstlich hergestellten Videos von Personen meistens nicht blinzeln. Weil sie das meistens auslassen. Ja. Und das ist ein totales Detail, das dir mit menschlichem Auge nicht auffällt, aber der Algorithmus kann es erkennen. Ja. Es gab jetzt gerade in meiner Timeline in Facebook ein Bild, wo alle gesagt gestaunt haben, wow, das sind alles Gesichter, die von der AI erschaffen wurden und die schauen so wahnsinnig realitätsnah aus oder eigentlich echt aus. Und dann hat eine rausgefunden, dass bei vielen einfach die Ohrringe immer unterschiedlich waren. Ja? Also die AI hat nicht kapiert, dass Menschen halt nicht zwei unterschiedliche Ohrringe im Normalfall tragen, ja, sondern dass das eher ungewöhnlich ist, vor allem wenn es so diese Allerweltsgesichter sind, die jetzt das definitiv nicht als modisches Statement ausgewählt haben, zwei unterschiedliche Ohrringe. Ja. Und das sind so Kleinigkeiten, auf die halt momentan noch geschaut werden kann, aber natürlich, wenn diese... Das
die werden auch irgendwann gelernt.
Genau, das Blinzeln, dass das eingebaut werden muss, wird man dann auch einmal lernen. Ja. Oder dass halt zwei gleiche Ohrringe sein müssen und diese Themen. Ja. Und dann ist halt die Idee von Wasserzeichen für die Kameras, also dass die Kameras Wasserzeichen mitgeben, wo man dadurch erkennen kann, ist es echt oder ist es nicht echt. Oder hier mal wieder die Blockchain, die den Zeitmarker sozusagen hinten setzt. Ja, das sind so Ideen. Und es gibt auch, weiß nicht, wenn man Beispiele, es waren die Politiker ein Beispiel, es gibt auch von Promis, die natürlich mit denen Pornos gemacht wird, also die über Pornos drüber gelegt werden. Das ist natürlich auch, möchte ich nicht unbedingt ein prominenter Mensch sein. Es gibt aber auch in der Kunst diese Fakes. Es gibt einen Rembrandt, der aus dem 3D-Drucker kam, der wirklich auf dem, wo also die Maschine gelernt hat, den Pinselstrich zu analysieren. Und um so Fakes zu erkennen, und die konnte den Rembrandt aus dem 3D-Druck nicht erkennen, sondern war quasi für sie echt. Was bedeutet das für Kunst in Zukunft? Was bedeutet das für Kunstsammler, wenn eigentlich jedes Kunststück mit dem 3D-Drucker so sehr gefaked werden kann, dass es als echt angenommen wird? Hat das dann überhaupt noch einen Wert? Welcher Wert ist der Wert dann ein anderer? Keine Ahnung, das ist wieder überhaupt im Kunstbereich, was, welchen Wert hat was und so weiter, aber ja, Fälschungssicherheit als Thema. Und dann betrifft es uns, also das ist ja eine Ebene, die uns schon so besorgniserregend irgendwie unterherkommt, vor allem auf politischer Ebene. Und dann kann es uns aber natürlich auch selber passieren, ja, weil vor allem das Selfie-Material, das so im Umlauf ist, eignet sich perfekt dazu, zu lernen, ja, was ist da draußen, welches Bildmaterial, es ist immer wieder dieselbe Person, Stimmen kannst du, werden jetzt auch immer mehr aufgenommen durch die ganzen voice-gesteuerten Geräte. Jetzt haben wir Bildmaterial, wir haben Stimmmaterial, eigentlich kann jeder von uns. Jetzt gibt es noch so lustige Anwendungen, die wir auch selber dauernd verwenden mit Face-Swaps oder diese ganzen Dinge, Animojis oder sonst was, wo wir unsere Gesichter auch abscannen und dann immer so lustige Sachen drüberlegen, da finden wir es noch lustig, aber naja, kann man halt dann noch einmal mehr machen. Yeah. Ja. Und ja, dann wird eigentlich jeder potenziell zum Opfer. Und wenn ich mir denke, was im Schulbereich, im Cybermobbing-Bereich für die Kinder jetzt schon ja, schwierig ist, damit umzugehen, dann ist das nochmal eine Ebene, die sicher nicht schön ist. Und umso mehr hat es mir wieder als Reminder in den Kopf gerufen, dass halt Bilder von Kindern im Netz echt nichts zu suchen haben.
Ja.
Ich versuche das wirklich weitgehend zu vermeiden, beziehungsweise auf keinen Fall die Gesichter, aber ja, es ist schon schwierig. Ja. Weil nicht nur aus Grund der Privatsphäre, sondern eben aus weitgreifenden Dingen.
Ja, es gab mir auch, es ist jetzt schon ein bisschen länger her, wo aber ein Kind einen Elternteil verklagt hat, weil der Fotos von sich, also von dem Kind, hochgeladen hat. Das finde ich auch interessant. Also da stellt sich mir auch die Frage, wie sich das jetzt mal in Bezug auf die Kinder in Zukunft ändern wird. Ob das vielleicht für die nächsten Generationen einfach so normal ist, dass einfach dein ganzes Ich im Internet schon ist. Von klein auf, oder ob sie sich trotzdem dann irgendwann das Bewusstsein so erhalten, dass sie sich eben dagegen wehren und dass man das, dass sich auch die Erwachsenen das verstehen, dass das nicht okay ist.
Genau, weil du es gerade sagst, Aufklärung und Bewusstsein, das nennen die auch als Strategie. Quasi eigentlich ist sich über Deepfakes, außer so diese Gruppe wie wir, die sich damit beschäftigen, oder eben Forscher, oder die es halt machen, ist sich eigentlich über die Gefährlichkeit ja gar nicht so sehr im Klaren. Ja? Und jetzt kann man sagen, ja, ist natürlich wichtig und definitiv ein wichtiger Punkt, die Aufklärung zu betreiben. Aber es könnte das ohnehin schon angeschlagene Vertrauen in die öffentlichen Institutionen und Medien weiter aushöhlen. Weil wenn jedes Video ein Fake sein kann, was und wem glaubt man dann? Das ist der Satz, der da drinnen steht. Ja. Das heißt, wir sind in der Informationsgesellschaft dann so weit, dass wir eigentlich keine Information mehr trauen können. Teilweise sind wir ja jetzt schon da. Ja,
das stimmt auch.
Also gerade im Printbereich oder im Print, im Textbereich.
Ja.
Auch im Bildbereich, aber dass da halt nochmal um eine Ebene weitergeht. Und dann kannst du wirklich sagen, ja, wozu dann noch Medien, wenn ich sowieso nie trauen kann, was das in sich birgt. Und ich denke mir, erstens eine schöne Aufgabe für Spekulativ Design, mit dem wir uns beschäftigen. Also wie würde eine Welt ohne Vertrauen ausschauen?
Ja.
Und wenn Vertrauen ein Basic Human Need ist, also wirklich etwas, was uns Menschen ausmacht oder was wir zum Leben brauchen, wie wird eine Zukunft sein, die dieses Vertrauen in dieser Ebene nicht hat, wie holen wir es uns dann wieder? Weil ich glaube nicht an eine komplette Dystopie, weil das, also zwischen Utopie und Dystopie passiert noch die Realität. Und für mich dann auch die Frage, wird der persönliche Austausch dann wieder umso wichtiger, weil da kann ich auf dieser Ebene dann ausschalten. Noch kann ich mein Gegenüber, das ich mit meinen Augen anschaue, noch nicht manipulieren. Wenn wir aber dann wiederum in kognitiven Schnittstellen, Brainhacking und so weiter denken, natürlich dann auch schon, ja, oder Datenbrillen, aber trotzdem gibt es einen Off-Switch. Und wenn ich sage, Wahlen stehen an, die Protagonisten müssen umso mehr auf Wahltour gehen und fast mit jedem Menschen wieder persönlich versuchen zu erreichen, weil du eigentlich keinem Material mehr trauen kannst. Und ist das dann wahnsinnig ineffizient oder ist das eigentlich eine neue Chance, die da geboren wird?
Ja.
Viele Fragestellungen.
Weil ich denke, du kannst ja schon auf irgendeine Art, also mit dem, was du sagst, kannst du ja auch trotzdem manipulieren, auf die Art, wie du es sagst und wie du rüberkommst. Und ich glaube, das hat sich eigentlich entwickelt. Das ist eigentlich, diese Deepfakes sind ja eigentlich eine nächste Stufe von dem. Also irgendwann haben wir, okay, wir hatten nur Geschriebenes und Gehörtes und da konnten wir auch nicht manchmal, also kam irgendwann ein Zeitpunkt, wo wir erkannt haben, manches davon ist nicht echt und nicht wahr. Und dann ist das Gleiche mit den Bildern und den Photoshops, den Fotomanipulationen gekommen. Und da haben wir auch irgendwie das geschafft zu erkennen, also oder uns das angewöhnt zu erkennen, dass es kann falsch sein und es kann aber auch richtig, also echt sein. Und wir haben halt dieses Hinterfragen ist halt stärker geworden. Und bei Videos sind wir das halt eigentlich nicht gewohnt. Und deswegen ist das für uns jetzt noch so ein riesiges Problem. Ich finde es eigentlich interessant, wie das dann sein wird, wenn wir so weit sind, dass das halt wirklich auch zum Teil unseres Alltags wird. Und dann brauchen wir einfach noch mehr dieses Hinterfragen, ob das, und du hast dann halt deine, die Institutionen zum Beispiel, denen du traust oder den Zeitungen, denen du traust und denen, die du nicht traust. Und es wird immer irgendwie die große Masse geben, die aber alles glaubt. Mhm. Und manche, die es halt doch hinterfragen.
Mhm. Aber gerade Spekulativ Design hätte ja im Grunde auch eine Möglichkeit, ein bisschen mehr die Masse zu einem kritischen Design oder kritischen Auseinandersetzung zu bringen. Insofern hat mir das wiederum die Wichtigkeit des Themas aufgezeigt. Ja. Um noch einmal kurz Werbung zu machen, auch für unsere Spekulativ Design Workshops, die ihr genauso auf unserer Website und auf meetup.com findet. Ich muss noch mehr meiner Werbesprache üben. Ja, schöner Abschluss, wie ich finde. Oder schön dystopisch, aber schön. und ich freue mich darauf, in Zukunft wieder mehr Themen mit dir zu besprechen. Haben wir noch viel vor uns. Der ist ja sehr ausgiebig, dieser Bericht.
Stimmt, und er wird immer länger und länger.
Er wird immer länger, ja. Na gut, liebe Hörer, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Kurz zum Schluss noch eine kleine Bitte an euch, die uns zuhört oder mir zuhört jetzt gerade. Wenn ihr das via iTunes tut, freuen wir uns sehr, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlässt. Und zwar ein bisschen Sterne wären sehr nett oder einen schönen Kommentar. Darüber würden wir uns sehr freuen und das würde uns auch sehr helfen. Und wenn ihr uns über Spotify abonniert habt, dann bitte auch wirklich abonnieren. Ansonsten, wer Zeit und Lust hat, bei uns vorbeizuschauen, bei uns im Lichtenecker Lab, dazu gibt es unzählige Möglichkeiten. Schaut auf unserer Website vorbei. Wir bieten kostenlose Workshops an, wir machen Meetups bei uns. Und natürlich kann man auch so auf einen Kaffee vorbeikommen. Am besten schaut ihr mal, was es so gibt. Es gibt Spekulative Design Workshops. Das heißt, wenn ihr ein bisschen euch über die Zukunft Gedanken machen wollt und da eine neue Methode kennenlernen wollt, schaut euch das Angebot an. Wir haben Trial and Error Sessions. Da kann man unterschiedliche Methoden des Design Thinkings oder auch Design Sprints ausprobieren. Und wir, wie gesagt, hosten auch einige Meetups. Also einfach auf lichtenecker.at mit langem i und ck mal kurz nachschauen und gerne vorbeikommen. Ciao!